So, jetzt haben wir den Salat.
Wie, welchen Salat?
Na, es ist warm und ich bin krank.
Ja, das ist in der Tat ein Salat.
Ach, egal. Ich schneuze ihn nochmal und dann gehen wir rein.
Leute, herzlich willkommen zum Bettpfannen-Podcast. Pott übrigens mit 2 T geschrieben in diesem Fall. An meiner Seite sich am Rollator festhaltend der fast Rentner und älteste Bürger Eisenstadts, Sebastian. Wie geht's dir, alter
Du
Mann?
musst ein bisschen lauter sprechen. Ich verstehe dich so schlecht. Ich meine, ich muss die Hörgeräte, glaube ich, neu einstellen. Aber ich glaube, du hast mich gefragt, wie es mir steht.
Genau wie es dir liegt.
Ja, es legt gut. Es legt gut. Es legt Eier.
Das ist schon mal gut. Sonst, was machen die offenen Wunden?
Die werden verbunden von jungen Krankenpflegerinnen.
Das offene Bein.
Ja, genau, das offene Bein.
Kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, weil ich spontan nämlich letzten Freitag bei Marc Benecke war, dem bekanntesten
Ja.
Kriminalbiologen der Welt. Den sollten die meisten, glaube ich, kennen.
Außer
Ganz den Ver
unsere jungen Hörer vielleicht nicht.
Nee, ich glaube, die jungen Hörer nicht. Aber denen können wir das noch mal in Ruhe erklären. Total interessant war das. Aber da kann ich gleich noch mal ein bisschen kurz drauf kommen, weil wir müssen nämlich mal ganz dringend über einen sich anbahnenden Podcast-Beef reden. Man hat uns herausgefordert und wie ich dich kenne, nehmen wir natürlich die Competition an. Oder was meinst du?
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, meine Hüfte ist neu eingestellt. Ich habe noch Darmspiegelung und danach geht's los.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es haben sich nämlich irgendwelche Hafensänger aus dem hohen Norden mit einem Sneaker-Podcast oder so, die wollen sich hier geistig als auch sportlich mit uns messen. Und dann dachte ich so, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und ja, in der aktuellsten Folge des Sneakers, da hört doch mal gerne rein, da wurde ordentlich geschossen gegen uns, gegen unsere Körper, Alter. Geistiger Zustand, ja, ich weiß gar nicht, die Liste ist endlos,
Ja,
wo
also
das jetzt hinführen soll. Ich
ich
bin,
bin auch ein bisschen sprachlos da. Also so in den Rücken zu fallen von diesen Jungspunden, aber das ist nun mal die Jugend von heutzutage.
das ist die Jugend von heute und ehrlicherweise, früher war es ja immer so, ne, dass man gesagt hat, ja, man ist sauer und so und, ne, aber weißt du was, ich bin echt einfach nur enttäuscht.
Ja.
Ne?
Ich
Ich
bin
hätte nicht gedacht,
nicht böse, ich bin enttäuscht.
richtig, ich bin einfach nur enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass nach so vielen Jahren des Kennens und
Ja, des
ja,
Großziehens. Also wir haben die beiden ja großgezogen in Wahrheit. Also wir sind ja die Älteren, deswegen haben wir sie großgezogen.
im Prinzip hast du da natürlich recht. Ich sehe noch, wie sie beide im Kinderwagen lagen
Ja.
und wir uns abgewechselt haben mit dem Spazierengehen mit den beiden.
Wie schon die ersten grauen Haare hatten.
Ja, eben, bei Adi mussten wir mal aufpassen wegen der Sonne, weil der wird ja mal sofort krebsrot, weil er
Ja,
nichts
ja.
abkann. Ne? Und Sam weiß ich noch. Da waren die Knie noch nicht aus Wackelpudding. Aber nun gut. Wer sich jetzt mit uns anlegt, bitte. Dann holen wir eben halt die schweren Kaliber raus. Und wie gesagt, Jungs, wenn ihr das hört, liebe Grüße an euch. Egal wann, egal wo, wir sind da.
Ja, der Fedehandschuh wurde geworfen, und für die Jungspunde heißt das, Shit's going real. Oder wie? Ich glaube, heißt das so? It's going down? Nee.
Shit's going down, glaube ich, oder?
Ja, it's real.
Ich weiß nicht. Übrigens, der Federhandschuh wird nicht geworfen, der wird euch einfach durchs Gesicht gezogen.
Noch
Patsch.
besser, ja.
So, ne? Nicht einfach hinschmeißen, sondern direkt so eine Rückhand damit.
Ja,
Patsch.
genau.
Und damit man direkt weiß, wo man ist. Ja,
Richtig.
sowas muss man sich jetzt heutzutage schon anhören in der Podcast-Welt, aber gut. Ich sehe das Ganze natürlich, ich sehe ein Schlag die Rentner vor mir. Die Spiele, gerne mal hier aus der Community ein paar Vorschläge, was wir da machen können. Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, blamieren oder kassieren, auf jeden Fall mit dabei haben, weil sonst
Ja.
ist es, glaube ich, ein bisschen langweilig.
Ja.
Und
Mit
ansonsten,
Elton? Kriegen wir Elton dazu? Glaubst du, dass der das macht mit uns?
Elton, glaube ich nicht.
Nee?
Eigentlich wäre das ja sogar dein Part, weil du das ja wunderbar schon seit ein paar Jahren machst, diese ganze Moderationsgeschichte. Aber ich brauche dich natürlich an meiner Seite.
Ja,
Geht
stimmt. Also,
natürlich, ne?
ich habe die beiden ja schon mal in einem Quiz quasi auflaufen lassen. Und erst
Genau.
nochmal, ja.
Und da du solche Dinge ja wunderbar beherrschst, ja, ich dich aber quasi als kongenialen Partner natürlich brauche, weil das ein 2 gegen 2 sein wird. Mhm. Wobei ich im Prinzip, ey, ich meine, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich würde es auch alleine mit denen aufnehmen. Aber ja,
schon.
Schon auch. Schon. Doch, schon. Doch.
Schon. Also wenn Sammy mit seiner Sammy, der jetzt Ozempic spritzt, ja, da ist es vielleicht was anderes. Also der ist jetzt vielleicht gerade, steht gerade gut im Saft. Aber hier der blasse Junge, mein angeblicher Bruder von einer anderen Mutter.
Mhm. Du meinst Adrian?
Adrian, ja. Ich meine Adrian.
Ja, Jungs, meldet euch. Also wir sind auf jeden Fall bereit. Mhm. Ne? Genau, und ansonsten, wie gesagt, war ich jetzt am Wochenende mal kurz, nämlich auch bei einem anderen alten Mann, und zwar bei Marc Benecke.
Genau, ja.
Da wollte ich nämlich noch mal ganz kurz vom berichten, weil wir uns gerade im Vorgespräch so 2 Sekunden drüber unterhalten hatten. Und ja, da war ich und habe mir am Freitag ganz romantisch zusammen mit meiner Frau so ein paar Leichen angeguckt.
Schön.
Weil er so einige seiner Fälle da vorgestellt hat. Eigentlich war das Oberthema Insekten auf Leichen. Mhm. Das war eigentlich ganz witzig. Also witzig im Sinne von der Titel. Also der Typ ist echt total faszinierend und hat das einfach so runtergebetet. Es war wie so ein Vortrag mit so einem schönen Beamer. Und dann hat
PowerPoint
er da...
PowerPoint
nicht, aber hatte schon so PowerPoint-Vibes irgendwie. Okay. Auf jeden Fall hat er dann da immer so gesagt, so jetzt kommt ein Bild und wer dann rausgehen möchte, der kann dann auch gerne rausgehen. Ja, und dann hat er halt so alte Tatortfotos halt gezeigt, ne?
Okay.
Von Leuten, die halt irgendwie in ihrem Wohnzimmer gestorben sind, wo sich dann irgendwie wochenlang keiner drum gekümmert hat und hat dann halt so anhand der Bilder dann halt gezeigt, wie dann halt die Würmer da so drauf rumliefen und so und bla. Also alles so ein bisschen unwirklich, aber halt echt. Mhm. Und er meinte, das war sogar noch einer seiner Vorträge, wo halt nicht so viel los ist auf der Leinwand. Also, und dann dachte ich so, okay. Wow, okay, gut. Ja, gibt wohl irgendwie noch ein paar andere Vorträge von ihm, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, aber da waren wir auf jeden Fall am Freitag und ich kann das echt nur empfehlen. Also, wer sich irgendwie auch nur ansatzweise für so Kriminalbiologie und solche Sachen entscheidet, so Gerichtsmedizin und sowas, der sollte da mal auf jeden Fall mal so ein Auge drauf werfen. Der Typ ist echt ein Phänomen, muss man sagen. Ja. Das war mal so ein kurzes Side-Story. Da habe ich aber.
Ich finde den auch sehr spannend, den Typ. Ich habe den immer wieder mal so in deutschen Talkshows oder Sendungen mal auftreten gesehen, war, glaube ich, sehr, sehr, also er selbst ist auch als Charakter auch sehr, sehr unique, glaube ich, also ein sehr, sehr eigener Typ, glaube ich, oder?
Total, also bevor die Show losging, war halt so auch an die Wand gebeamt, so was man so darf und was nicht. Also der hat auch ganz klare Regeln da aufgestellt. Der meinte halt so, ja, ich signiere jetzt von, was weiß ich, von 7 bis 7:45. Okay. Ich signiere auch nur Bücher, nichts anderes, bitte frag da nicht nach. Ich mach das nicht, weil jeder soll halt irgendwie an die Reihe kommen und sowas. Und also so ein ganz klarer Mensch, der auch halt sagt so, also so Meinungen und sowas, das ist alles Käse, meinte er so. Also solange man irgendwie Dinge nicht messen kann, dann sind die auch nicht bewiesen und dann sind es halt irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Leuten. Mhm. Er sagt, da gehe ich überhaupt, also, der geht halt so durchs Leben, ist halt irgendwie ganz spannend, weil der lässt sich halt nicht auf irgendwelche Diskussionen ein oder auf irgendwelche, ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen oder sonst irgendwie was, sondern okay, dann behauptest du das also, das ist einfach nur eine Behauptung, ich kann das aber so und so nachweisen. Mhm. Also ganz interessant. Und wie gesagt, wenn man sich auch nur so ein bisschen ansatzweise für das Thema interessiert, dann holt euch Karten für den Mann. Also da kommt man auch, glaube ich, einfach immer dran. So. Ja, der tourt halt so, tingelt wohl eigentlich nur durch die Weltgeschichte und ja, letztens dann, war jetzt auch ganz spontan. Tanja meinte, sollen wir da mal hingehen? Ich so, ja, lass machen. Und dann haben wir uns ein paar Leichen angeguckt.
Schön.
Ich aber so alt sind wir ja noch nicht.
Aber allerdings in Filmform.
Du hast Leichen gesehen in Filmform.
Ja, ich habe mein James Bond-Projekt.
Ja, richtig.
Muss auch gleich ein kleines Erratum bringen, denn ich habe kurz über den einen James Bond-Film gesprochen, wo Sean Connery nochmal zurückgekommen ist als James Bond, während eigentlich Roger Moore schon der James Bond war. Und der nicht zur offiziellen Eon-Reihe gehört, also nicht zu der offiziellen James-Bond-Reihe gehört. Und das war 1983, hatte ich noch richtig im Kopf. Und das war Sag niemals nie. Also das ist der Film, in dem Sean Connery 1983 nochmal James Bond zum siebten und dann auch zum letzten Mal gespielt hat. Während quasi zeitgleich Roger Moore der offizielle James-Bond 007-Darsteller war. Und der Film ist eine Neuverfilmung, der Film ist eine Neuverfilmung von Feuerball, also Thunderball, dem vierten James-Bond-Film, in dem übrigens auch Sean Connery den Bond gespielt hat. Das heißt, er hat seinen eigenen Film nochmal remaked.
Ach, guck mal an.
Das ist alles ein bisschen verwirrend, kann man sich gerne mal, da gibt es einige gute YouTube-Videos dazu und auch sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag dazu. Es fußt alles so auf einem Rechtsstreit zwischen Produktionsfirmen der sagt niemals nie, das Remake quasi von Thunderball ist näher oder wirklich sehr nah am Buch dann, denn das ist ja auch was die James Bond Roman, also die Filme von den James Bond Romanen von Ian Fleming unterscheidet, dass die sehr stark vom Buch abweichen, also von der Buchfassung abweichen und oftmals dann wirklich nur mehr den Titel gleich hatten. Also dann bei späteren Filmen war es wirklich so, dass da wirklich nur mehr der Titel quasi des Romans gleich ist mit dem Film, aber inhaltlich alles völlig anders und völlig neu.
Lass ihn mal an. Hast du mal irgendein Buch gelesen?
Ich habe tatsächlich Casino Royale gelesen, als Casino Royale verfilmt wurde. Und das ist ja auch interessant, das ist ja eigentlich der erste James-Bond-Roman.
Genau.
Ja. Der zwar auch schon mal in einer anderen Fassung verfilmt wurde oder ein, zwei Mal sogar schon verfilmt wurde, bevor er dann offiziell als James Bond in der James Bond-Reihe dann auftauchte und eben Daniel Craig den James Bond gab.
Weißt du denn, wer das verfilmt hat?
Ach, das müsste auch, auswendig weiß ich es nicht mehr, aber es war schon älteres, also in den 70er-Jahren, glaube ich,
wurde es schon mal verfilmt. Weil ich habe irgendwo, glaube ich, also kann auch sein, dass ich mich jetzt vertue, aber ich meine irgendwo mal mitbekommen zu haben, dass es in den Büchern auch sehr, also sehr saftiger abgehen soll eigentlich, ne? Oder ist das eine falsche Information?
Kann sein, habe ich jetzt bei Casino Royale jetzt nicht mehr so im Kopf.
Okay, weil Casino Royale hat ja dann schon wirklich so ein, ja, es war ja wie so eine Zäsur dann für dieses klassische James Bond, also Pierce Brosnan, James Bonds, die waren ja irgendwie nur noch so, ja, weiß ich nicht. Die waren ja irgendwie immer so ein bisschen drüber, fand ich.
Ja.
Bis auf GoldenEye. Mhm. Und dann wurde ja irgendwie mit Daniel Craig, wurde es ja sehr viel ernster dann.
Genau, Craig war so der Reboot, der ein bisschen wieder mehr in der Realität verankert hatte.
Und, genau, und da hatte ich irgendwie mal mitbekommen, dass die Bücher wohl eigentlich auch so sein sollen.
Die Bücher, glaube ich, sind schon eher straighte Agenten-Thriller.
Ja.
Also das hat sich auch dann ja mit bei Goldfinger, dem dritten James Bond Film, hat sich so das ja diese Blaupause quasi mit den Gadgets und mit dem riesigen Schlusskampf und sowas dann etabliert gehabt. Und es gibt dann ab dem Moment gab es dann quasi in jedem Bond eine Verfolgungsjagd mit entweder Autos und Motorrädern oder Autos und Hubschraubern oder den Booten.
Dem schwimmenden Auto,
was dann schwimmenden U-Boot. Autos und tauchenden Autos und tauchenden Unterwasser. Und den großen Schlusskampf quasi dann, wo dann quasi in der feindlichen Basis entweder James Bond schon gefangen war und sich befreit hat oder dann James Bond angegriffen hat mit einer großen, mit Serieagenten gemeinsam oder irgendeinen
anderen. Ja, stimmt.
Leuten, dass da zu einem großen Schlusskampf kam, in riesigen Set-Pieces. Das ja, ist so die Blaupause, die bei Goldfinger so quasi angefangen hat. Und dann, interessanterweise, ich bin jetzt schon bei den Roger Moore Bonds, also ich bin jetzt schon bei Moonraker angefangen. Mhm. Also Moonraker habe ich schon gesehen jetzt. Und da fängt es halt wirklich an, dass sie sich dann halt wirklich teilweise selbst persiflieren. Schon. Also Roger Moore ist ja einer, der hat den Bond ja auch etwas anders angelegt, die ersten paar Filme. Da hat er zum Beispiel in den ersten zwei Filmen, hat er glaube ich gar nicht den Wodka Martini gar nicht bestellt. Also da hat er Whisky getrunken und auch nicht Zigarette geraucht, wie Sean Connery immer davor. Denn Sean Connery hat auch Zigarette und trägt immer einen Hut, den er dann berühmterweise dann immer bei Moneypenny auf den Hutständer wirft.
Ja, stimmt.
Roger Moore hat aufgehört, Hüte zu tragen. Und hat Zigarren geraucht oder so längere Zigarillos geraucht, anstatt Zigaretten. Das hat dann erst, er hat dann erst, glaube ich, bei, ich meine, Der Spion, der mich liebte, oder Der Mann mit dem goldenen, oder ich glaube, Der Spion, der mich liebte, das ist der dritte, Roger Moore, erst angefangen, dann wieder den berühmten Wodka Martini geschüttelt, nicht gerührt zu trinken.
Ja, guck an, da werde ich jetzt demnächst mal drauf achten, weil du hast nämlich Tanja quasi dazu inspiriert, okay, dass wir die jetzt auch alle mal einmal schauen.
Okay, das ist weil, interessant, da bin ich dann gespannt auf
eure Meinung. Ja, weil das ist ja wirklich interessant, weil mir ist das so gar nicht aufgefallen. Ich erinnere mich natürlich noch an diese Hut auf Hutständer-Geschichte, dass er das Ding da immer hinschmeißt. Aber dass Roger Moore, dass der den nochmal so ein bisschen anders angelegt hat, ja, aber dass er diese entscheidenden Dinge erstmal noch weggelassen hat, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, guck, dann sieht man die Filme ja dann auch tatsächlich nochmal so mit so einem ganz anderen Auge, ne? Ist ja dann, werden wir hier mal demnächst mit anfangen, solange die noch auf Netflix irgendwie verfügbar sind.
Ja, ja. Und es hat auch bei Roger Moore angefangen, dass es dann auch so wiederkehrende Easter Eggs quasi im Film drinnen waren. Es gibt dann, glaube ich, ab dem Spion, der mich liebte, gibt es dann diesen einen Typen, der immer in den nächsten 3-4 Filmen, ich glaube bis zum Angesicht des Todes, also bis zum letzten Roger Moore Film, in jedem Film vorkommt.
Ja.
Und entweder in einem Café oder an der Bar irgendwo sitzt, wo Roger Moore dann eben gerade die Verfolgungsjagd hat oder sich prügelt mit irgendjemandem und dann immer völlig verdutzt auf sein alkoholisches Getränk schaut und denkt, er sieht jetzt quasi Geister hier herum schwirren.
Aha, okay.
Und es hat auch dann angefangen, also der Beißer, Jaws, ist ja auch dann, kommt in Spion, der mich liebte, zum ersten Mal vor und war auch der erste James Bond quasi Handlanger, weil Bösewichte nicht, wenn Blofeld gibt es ja in mehreren Inkarnationen, aber der erste Handlanger, der es quasi überlebt hat und im nächsten Film auch wieder vorgekommen ist, weil er eben beim Publikum so gut angekommen ist.
Ah, okay.
Der ist ja dann bei Moonraker auch nochmal angekommen.
Stimmt.
Da ist er nochmal. Bei Moonraker auch noch dabei und hat dann dort seine Katharsis und hilft James Bond, weil er dann verliebt in ein blondes Mädchen ist.
Aha. Für mich immer noch einer meiner Lieblingsbösewichte. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Typ heißt. Kato ist nicht, das ist ja der
Rosa-Rote Panther. Nee, Kato ist beim Rosa-Roten Panther.
Ja, ja. Du weißt aber, wen ich meine, von Goldfinger.
Ja, klar, Oddjob.
Genau.
Der den Hut wirft.
Genau, ja. Der mit dem verstärkten Hut.
Genau. Ja, und da hat sie auch angefangen, das ist ja auch so eine Blaupause, so dieser Handlanger vom Bösewicht, das ist ja auch ein wiederkehrender Trope im James-Bond-Film, wo er dann jetzt nicht, oft ist der Schlusskampf mit dem Bösewicht oder mit dem Hauptbösewicht so, dass er ihn einfach nur kurzfristig erschießt. Also das, Spoiler, sorry.
Oh Mann, jetzt hast du alles verraten.
Aber der große Kampf ist dann quasi mit dem Handlanger eigentlich, weil der die größere quasi körperliche Gefahr ist für James Bond.
Ja, meistens hat dann ja der Oberbösewicht dann die Zeit genutzt, um dann irgendwie noch, weiß ich nicht, die Atomraketen zu aktivieren oder noch, sich schnell noch ein Versteck zu suchen oder
was. Genau, nachdem er James Bond seinen Plan erklärt hat.
Ja, genau. Erstmal alles exposen und dann so, ich bin dann jetzt weg und du kannst dich hier mit ihm rumschlagen. Bring dich
nicht sofort um, sondern lass diesen Laser hier, der langsam auf dich zukommt, dich
töten. Ja, genau. Ja, wobei man, also ich, tatsächlich Goldfinger, oder sag niemals nie, dann, also die sind ja, also würde ich jetzt mal so aus meiner Erinnerung noch sagen, glaube ich, meine beiden Lieblings-Bonds, so aus der Zeit, glaube ich, noch. Mhm. Ansonsten GoldenEye natürlich. Mhm. Da können wir nämlich gleich mal ganz, ganz gut nämlich gleich rüber switchen zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich. GoldenEye hat natürlich eine Verbindung zu dem Thema heute und zwar wollen wir uns heute mal so ein bisschen über alte Spielkonsolen unterhalten.
Genau.
Was wir so hatten, ich hatte fast nichts, weil wir nichts hatten. Ich habe immer viel bei Freunden gespielt und da wollen wir heute mal so einen kleinen Blick drauf werfen, wer wie wo was hatte und GoldenEye war natürlich eines der legendärsten Spiele auf der
Nintendo 64.
Nintendo 64, richtig. Aber wir fangen mal ganz oben an. Was hattest du denn so als erstes, weißt du das noch?
Das war der Game Boy, also der klassische graue Game Boy, der alte Game Boy. Den habe ich bekommen kurz vor der Erstkommunion. Also ich habe ihn, das war, wie alt war ich da? 8? Ja, ich habe ihn mit 7 oder 8 bekommen und dann auch gleich die erste tragische Geschichte. Ich hatte den Gameboy klassisch mit Tetris bekommen, das ist ja das Spiel, das bei jedem Gameboy eigentlich dabei war. Und genau. Dann noch, glaube ich, ein oder zwei andere Spiele. Oder das müsste eigentlich nur ein Spiel gewesen sein, Super Mario Land. Und habe den Gameboy im Zug vergessen.
Ach Quatsch, echt?
Ja, ich hatte den in so einer Tasche drinnen, wie in so einer Art Kulturbeutel, so in so einem, als Tagetasche quasi drinnen. Und bin mit meiner Mutter im Zug gefahren, meinen Vater abholen nach Wiener Neustadt, der dort gearbeitet hat. Und habe den tatsächlich beim Aussteigen im Zug liegen gelassen, nichts dran gedacht und erst draufgekommen, als wir schon weg waren und der Zug wieder weg war. Großes Desaster. Boah, ja. Und hab den auch nicht mehr wiederbekommen.
Riesendrama.
Also wir haben da auch irgendwie dann nochmal nachgefragt beim Bahnhofsvorsteher, ob irgendwas abgegeben wurde etc. Kurze Geschichte, da eben ist eben dann nicht wieder aufgetaucht. Ich habe ihn dann ein halbes Jahr später, da war auch immer meine Erstkommunion dann war, das weiß ich nicht so genau, habe ihn dann zur Erstkommunion nochmal bekommen.
Okay.
Und habe dann ein bisschen besser darauf aufgepasst.
Na ja, dann hast du aber wahrscheinlich Ansagen gekriegt hier, ne?
Naja, es war gar nicht so schlimm. Also es war halt einfach, ja, also ich habe mich eh selbst am meisten geärgert, dass ich den liegen gelassen habe.
Ja, klar. Naja. Ja, guck an, die erste Konsole war dann tatsächlich ein Gameboy. Ja, das war auf jeden Fall noch zu einer Zeit, wo ich mir oder meine Eltern sich sowas auf jeden Fall nicht leisten konnten. Meine erste Konsole, meine erste eigene Konsole war die PlayStation 1.
Mhm. Da war dann auch, die hatte ich dann auch, ja.
Genau, die klassische graue, die man halt so kennt. Genau. Aber angefangen hat es bei mir tatsächlich mit dem Atari 2600.
Okay.
Der Name wird jetzt vielleicht so nicht sofort klingeln, aber den kennt eigentlich jeder.
Der Podcasten, oder?
Genau, das ist so ein schwarz mit Holz verkleidetes Ding, wo man so die Cartridges quasi noch so reingesteckt hat und der Joystick war auch nur so ein ganz einfaches Ding mit einem roten Knopf. Und da hat man dann halt so Sachen wie Space Invader oder Pitfall gespielt. Ja, also Space Pong, Invader, genau. Also Space Invader ist so ganz einfach. Da ist halt unten das Raumschiff, was nach oben schießt. Rechts, links, mehr konnte man da nicht machen. Mhm. Und das hatte in der Nachbarschaft ein Freund von mir, der hatte das Ding irgendwie zu Hause. Mhm. Und dann haben wir da gesessen. Da müsste ich auch so 8 oder so gewesen sein. 8, 9 vielleicht. Sowas um den Dreh, genau. Rausgekommen ist die 77, also müsste ungefähr hinhauen. Ja, und das dann ganz lange natürlich irgendwie bei Freunden immer dann Super Mario gespielt auf dem Super NES. So, ne, was man halt so kennt. Das kennt auch jeder, das Ding. Und dann irgendwann dann halt mal selber so eine PlayStation gekauft. Aber Super NES und sowas, hast du da auch noch mit gespielt?
Ja, schon. Also das ist ja das Schöne irgendwie an der Zeit damals gewesen. Ich habe auch mein bester Kindergarten- und Volksschulfreund hatte auch einen Atari und einen C64 dann schon.
Ah ja, guck, ja, siehst du. Ja, das habe ich jetzt mal ausgeklammert, aber ja.
Also das zähle ich jetzt auch mal unter anderem vielleicht noch als Konsole, denn das war
ja
schon,
schon
der Commodore, ja, fast schon ein Computer, weil man damit ja auch programmieren konnte, wenn man das eben konnte. Und das dürfte von seinem Vater, glaube ich, eher gewesen sein, das Ding. Aber wir haben halt auf dem C64 auch California Games gespielt, Winter Games gespielt und so. Und auch auf dem Atari auch Pong auf alle Fälle, glaube ich. Und also an Pong kann ich mich auch erinnern, dass wir das gespielt haben mit diesem kleinen alten Joystick-Ding. Und dann ging es eigentlich schon los mit Super Nintendo. Den NES, also den Vorgänger, den hatte nur ein Schulfreund von mir, da habe ich vielleicht nur ein oder zweimal drauf gespielt, aber so wirklich so im großen Freundeskreis so und in der Nachbarschaft gab's eben Super Nintendo bei meinem Volksschulfreund. Mein Vis-à-vis-Nachbar hatte einen Mega Drive und sehr viele Spiele und mein Cousin hatte auch einen Super Nintendo und das war halt irgendwie cool, da haben wir halt dann wirklich zu 6 oder zu 7 wieder vorgesessen und haben irgendwie dann gespielt oder Das war das, da haben ja 6 Leute dann zugeschaut und einer hat gespielt bei vielen Dingen.
Ja, genau.
Was ja schon ein bisschen dem vorgeht, was eben heutzutage Twitch-Streamer machen.
Ja, ja, genau. Also, ja, dann hat man da einfach nur so ein bisschen zugeguckt, je nachdem, bei manchen Konsolen konnte man ja auch tatsächlich nur 2 Controller anschließen, genau. bis es dann irgendwann auch mal mit 4, glaube ich, ging. Mhm. Aber 4 von den Controllern, die, ja, da wüsste ich jetzt gar nicht, wer die mal gehabt hätte. Also es war dann auf jeden Fall irgendwie auch mal so, dass man eine Zeit lang habe ich mir dann, glaube ich, mal irgendwann mal so einen Controller besorgt. Ja, und den habe ich dann immer selber mitgebracht, damit man halt genügend Controller halt hat. So, aber ja, ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an den normalen NES, weil der ist nochmal natürlich ein bisschen anders als der Super NES. Also Super-Dingens, weil der normale NES, das ist dieser so ein grauer Kasten, ist das, den man noch so vorne mit so einer kleinen Klappe und dann hat man sozusagen die Kassette da eingelegt und dann auch runtergedrückt, wie bei so einer, ja, eigentlich wie bei so einem Videorekorder.
Videorekorder, ne? Genau, ja.
Ja, genau. Ja. Und der Super-NES, der war ja dann ja schon, dass man die sozusagen oben reingesteckt genau. hat.
Ja. Ja.
Auch so ja. mit so einem ganz legendären Controller eigentlich, ne?
Ja, genau.
Diese
genau.
vierfarbigen Knöpfe.
Genau. Das hat er auch dann, also das hat er dann mit dem Super Nintendo angefangen, dass die Controller dann 4 Knöpfe hatten. Der Nintendo, der klassische Nintendo Controller vom NES hat ja nur die A- und B-Knöpfe.
Genau.
Und der Super Nintendo hatte dann quasi X und Y dazu eingefügt zu A und B. Ja.
Genau.
Und das Layout hat dann in Wahrheit dann hat dann Sony in Wahrheit übernommen, denn die PlayStation ist ja, das wissen auch vielleicht jetzt nicht unbedingt viel, aber ist es schon bekannt eigentlich, denn die PlayStation war eigentlich mal ursprünglich konzipiert von Sony in Kooperation mit Nintendo als CD-Laufwerk für den Super Nintendo oder eben in Japan den Super Famicom.
Ah, okay.
Das war eigentlich als Erweiterung gedacht, dass man ein CD-Laufwerk hat, dass man wirklich quasi in den Cartridge-Schacht reinsteckt und dann oben das CD-Laufwerk hat. Das heißt, die ursprüngliche PlayStation war eigentlich, wurde von Sony entwickelt als Erweiterung vom Super Nintendo. Dann wurde man sich aber irgendwie nicht ganz einig und Sony hat dann daraus dann die eigene Konsole entwickelt, die
die dann ordentlich durch die Decke gegangen ist.
Die absolut durch die Decke ging, genau.
Ja, das weiß ich noch. Also die das war ja zu einer Zeit, wo es auch noch Videospielläden gab. Mhm. Wo es wirklich Einzelhandelsläden gab, die nur Videospiele verkauft haben.
Richtig,
ja. Also so, und dann weiß ich noch, dass ich da nach Feierabend, weil zu der Zeit war ich auf jeden Fall noch in der Bäckerei tätig, da bin ich immer nach Feierabend, weil ich Zeit hatte, da hingefahren und habe da irgendwie 2-3 Stunden mir da Spiele angeguckt und selber so angespielt und gemacht und getan. Und dann, dann natürlich diese legendären Sachen mitgenommen wie Resident Evil 2, ne? Also das ist für mich sowieso das allerbeste Spiel aller Zeiten.
Okay.
So, ja, also auf der PlayStation jetzt. Da gibt's wirklich, ja, wüsste ich nicht, gibt's nichts anderes. Also jedenfalls, weil ich war nie so gibt ja auch welche, die dann so auf Metal Gear Solid irgendwie geschworen haben, aber da war ich nie so, dieses taktische, langsam anschleichen und so. Für mich musste es immer rein, Schrotflinte raus, bam, Kopf weg, tschüss, weiter. So, ne? Sie sollten auch merken, dass ich da bin.
Ich finde das total interessant, was du sagst, denn ich habe mich in der PlayStation-Zeit irgendwie total, anfangs irgendwie total auf Rennspiele irgendwie gestürzt. Mein erstes PlayStation-Spiel war V-Rally.
Gran Turismo, auch krass, ne?
Ja, und auch dann Gran Turismo 1 und Gran Turismo 2. Da habe ich mich nicht ganz so reingefuchst wie andere in meinem Freundeskreis. Glocki aus meinem Freundeskreis, der konnte sich quasi stundenlang bei Gran Turismo reinnörden und den Winkel von jedem Spoiler quasi einstellen, um da halt dann nochmal eine Zehntelsekunde rauszuholen.
Ach krass, okay. Also das hatte der bestimmt auch ein Lenkrad und Pedalen.
Nee, der hat Lenkrad und Pedale nur ausprobiert, glaube ich, aber meistens haben wir doch mit Controller gespielt. Aber was ich total gerne gemacht habe, war Freunden bei gewissen Spielen zuzuschauen. Also so dieses quasi Backseat Gaming habe ich geliebt. Also ich habe wirklich gerne zugeschaut bei Tomb Raider, bei Resident Evil. Also Resident Evil 1 habe ich selber noch gespielt. Bei Resident Evil 2 war ich Backseat-Gamer und habe da wirklich gerne zugeschaut und musste da auch gar nicht irgendwie jetzt selbst Hand anlegen, sondern mir hat es quasi wirklich gereicht, bei Freunden zu sein, und wir waren da zu zweit, zu dritt oder so. Einer hat gespielt und ich habe zugeschaut, irgendwie Tipps gegeben, hey, vielleicht ist da was oder wir haben uns irgendwas gemerkt.
Wie ein Film irgendwie auch, ne? Ist halt wie so ein Film gucken auch dann, ne?
Ja,
ist
wie Film
gucken. So, dass man so ein bisschen Einfluss zwar hat, aber...
Ja, genau. Ja. Soul Reaver war auch so ein Spiel, das durchgeschaut habe, während mein Freund eben gespielt hat damals. Und ich musste da auch gar nicht irgendwie großartig spielen. Was ich dann bei mir jetzt dann was dann meine Spiele waren, wo ich dann wirklich viel gespielt habe, waren dann die Tony Hawk-Spiele und auch die Wrestling-Spiele von, also damals WWF SmackDown, das erste und das zweite Teil, der zweite Teil auf der PlayStation. Auch die ganzen anderen Skateboard-Spiele, Thrasher war auch Thrasher Skate and Destroy gab es auch.
Ja, es gab da noch so ein paar andere Abkömmlinge von Tony Hawk, ne? So,
genau, das war der große Trendsport. Ja. Da gab es dann auch für jede Trendsportart gab es ja dann ein eigenes Spiel, von Neversoft sogar produziert, vom selben Studio, Kelly Slaters Surfing, Matt Hoffmans Pro BMX, Dave Mirra hat ein BMX-Spiel.
Ja, ich hatte irgendwie mich mal eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, es war das Snowboard-Spiel.
Cool Borders?
Ja, genau, ja. Cool Borders.
Cool habe ich auch geliebt. Das
habe ich so geliebt.
Die ersten beiden Teile waren noch sehr arcade-lastig und der dritte Teil war dann so ein bisschen Open World, in Anführungszeichen, wo es dann mehrere Charaktere gab und du hattest nicht nur eine Strecke, die du fährst, sondern halt einen Hang, den du runterfahren kannst mit mehreren Möglichkeiten. Das war auch so ein Ding, das habe ich auch geliebt. Cool
Borders, ja, stimmt. Ja. Krass. Ja, so konnte man. Es war ja wie so Street Skating, nur halt mit dem Snowboard, also zumindest die ersten beiden Teile, ne? Mhm. So viel, also ja, stimmt. Was auch Final Fantasy war ja auch so ein Spiel, Final Fantasy 7.
Ja, das war
also,
das.
Ne, genau, das ist ja so das Ding auch gewesen. Das hat mich allerdings ehrlich gesagt nicht so abgeholt, weil wie gesagt, das war mir dann irgendwie immer zu viel Story, zu viel irgendwie, also weiß ich nicht.
Das kam ja schon mit allein 4 CDs, glaube ich.
Ja, das war ein Riesending.
War ein Riesending. Habe ich auch tatsächlich, auch mit meinem Freundeskreis, glaube ich, also fast, bis auf einen hat das, glaube ich, niemand gespielt irgendwie.
Ja, das war irgendwie so ein nerdiges Ding, aber also eigentlich gefühlt war es überall.
Ja.
Ne? So damals. Und dachte, ja, Final Fantasy VII. So, und ich habe mich immer gefragt, was das soll. Irgendwie. Ich habe da irgendwie nicht so reingefunden in diese Welt, nicht. In dieses ganze Fantasy-Zeug, so, da war ich überhaupt nicht so drin. Obwohl mich das so filmisch zum Beispiel schon irgendwie interessiert hat.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Auch diese, also so RPGs, also Rollenspiele, waren auch eher Spiele, die ich erst später entdeckt habe für mich. Also es war dann erst so ab Witcher, also auf der PlayStation 3 dann was ich dann gerne gespielt habe und viel gespielt habe, das dann Open Worldiger war. Und,
Ja, das ist irgendwie krass, weil ich hatte nur die PlayStation 1 und danach war ich auch raus.
Okay.
Also ich habe mir nie eine andere Konsole gekauft, deswegen kann ich ab PlayStation oder Ende PlayStation 1 Karriere kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich habe auch nichts mehr irgendwie mit PlayStation 2 oder so am Hut gehabt. Hab auch dann dummerweise natürlich alles verkauft irgendwie und war dann irgendwie raus. Also keine Ahnung. Aber davor so die Zeit, auch zum Beispiel, um da nochmal drauf zurückzukommen, so der N64. Also alleine GoldenEye da zu zocken irgendwie auf diesem Splitscreen, das war ja schon wie Film gucken einfach damals. Ja, also da haben wir auch alle wie die Bescheuerten vorgesessen und haben uns angeguckt, wie die anderen halt auch spielen, ne? So, Mario Kart 64, auch so ein legendäres Spiel. Super Mario 64 weiß ich gar nicht. Da war ich nicht so ein Fan von. Ich war immer eher so dieser 2D-Jump'n'Run-Mensch. Fand ich irgendwie immer besser.
Ja, kann ich auch. Also ich habe auch bei Yoshi's Island, also bei Super Nintendo, bei den Jump'n'Runs habe ich auch immer gern zugeschaut. Also da war ich nie so da. Ich habe es da immer wieder mal probiert, aber ich hatte nie so das Geschick für diese und nie so das Timing für Super Mario World oder auch Yoshi's Island. Aber das hat halt wirklich so so toll ausgeschaut und ich habe diese Sounds noch so im Kopf und habe da wirklich gerne zugeschaut. Und das war halt oft dann so, dass wir halt zu fünft oder zu sechst auch Yoshi's Island gespielt haben. Und immer dann, wenn ich gestorben bin, habe ich den Controller quasi weitergegeben an den nächsten und so weiter. Also das war irgendwie.
Warst du denn in diesem Mario Kart-Film so drin? So.
Also wir haben schon Mario Kart gespielt auch regelmäßig, aber auch nicht so quasi so religiös, dass wir da jetzt irgendwie ständig irgendwie. Das war lustigerweise mein Onkel in Deutschland, der hat gern Mario Kart gespielt, und mein Cousin, Timo, Shoutout, der hat jetzt übrigens alle Podcasts nachgehört.
Oh, ja, dann liebe Grüße, Timo.
Der hatte auch einen Super Nintendo und mein Onkel, sein Vater, war auch bei Mario Kart drin und hat Mario Kart gespielt. Und auch weiterer Fun Fact, weil wir gerade bei meinen deutschen Verwandten sind, meine Oma, der musste ich früher immer meinen Gameboy geben, wenn wir im Urlaub waren. Und sie wollte Tetris spielen. Und meine Oma konnte ihn zwar nicht einschalten, nicht bedienen, aber Tetris konnte sie spielen. Sie meinte dann immer so, ach, ob ich hier den Gameboy borgen kann und ob ich hier Tetris einschalten kann. Und dann Gameboy eingeschaltet, gegeben und sie hat Tetris gespielt hat wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr lange Tetris gespielt. Und mein Vater übrigens auch, der hat Tetris auch geliebt und hat es auch immer wieder mal geschafft, das habe ich, glaube ich, selbst nur ein einziges Mal geschafft, er hat es immer wieder mal geschafft, auf die 100.000 Punkte zu kommen.
Ach, krass.
Und wenn du auf diese 100.000 Punkte kommst und dann quasi ins Game Over kommst, dann startet die Rakete.
Ja, genau, irgendwie sowas gibt's da, aber da war ich aber ganz weit von entfernt. Ja. Da war ich nie so der Crack drin. Ich habe einen Freund von mir, der hatte zwei Gameboys, natürlich. Und dann hatte er schon dieses Link-Kabel, womit man die beiden Gameboys verlinken konnte. Und dann konnte man ja Tetris auch gegeneinander spielen.
Das haben die Teile auch gemacht.
Und da bin ich immer regelmäßig bei abgekackt. Also da hatte ich nie eine Chance. Mhm. Also das war echt überhaupt nicht so meins.
Da hast du mir die Linien, die du quasi gemacht hast, rübergeschickt.
Genau. Und da brauchte man aber noch eine extra Lichtquelle, liebe Kinder.
Das stimmt.
Der Gameboy hatte nämlich keine Hintergrundbeleuchtung.
Das stimmt.
Das ging, glaube ich, erst ab dem Gameboy Color oder so los.
Kann
das
sein? Color, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, das ist der Gameboy Advanced.
Kann auch sein. Die habe ich mir dann nachher mal irgendwie alle mal so.
Da hatten wir Aufbauten drauf für.
Ja, stimmt.
Mit Lupe und dann zwei kleine Blitzlichter, die da Licht machen sollten.
Ja, genau. Das Ding konntest du auch richtig lospimpen.
Richtig
geiles Ding. Ja,
so diese Advanced-Sachen. Mit größeren Battery Pack, weil da waren ja vier Batterien drin.
Ja, stimmt. Ja. Genau, das gab es auch.
Ich nenne die übrigens heute noch. Also Doppel-A-Batterien sind für mich heute noch Gameboy-Batterien.
Gameboy-Batterien, ja klar. Ja, sicher.
Haben wir noch Batterien? Ja, Gameboy-Batterien.
Ja. Was anderes, wofür brauchst du was anderes? Ja. Ich hatte auch noch so ein ganz altes Ding von Nintendo auch, wo Donkey Kong drauf war.
Also
war aber
Game & Watch?
Ich weiß gar nicht, wie die jetzt, wahrscheinlich hießen die so, keine Ahnung, aber es war halt nur dieses, ne?
Das war eine Game & Watch.
War quasi wie auf so einem statischen Bild.
Ja, genau.
Genau, und dann musst du dann halt irgendwie nur so ausweichen. Aber die Dinger sind jetzt heute, werden richtig hoch gehandelt.
Ja.
Wenn du noch so ein Original verpacktes irgendwo hast oder so. Was ich auch unheimlich gerne gespielt habe, war hier so solche Sachen wie Golden Axe zum Beispiel. Mhm. Dieses Barbarenspiel.
Ja,
und natürlich muss man natürlich auch sagen, logischerweise die ganzen Beat'em-Ups, angefangen bei Tekken und dann natürlich zum legendären Mortal Kombat. Mhm. Solche Sachen. Da habe ich wirklich gespielt, bis der Daumen wund war.
Ja, also Tekken war auch so ein Ding bei uns. Tekken 2 und vor allem dann Tekken 3 auf der PlayStation.
Tekken 3 vor allen Dingen.
Tekken 3 war dann halt wirklich so dieses Ding, wo wir halt uns wirklich ewig lang battlen konnten und das auch auf Partys gespielt haben, auch auf so den ersten Partys, wo man dann auch schon Alkohol getrunken haben, war das halt wirklich so ein Ding, dass halt die anderen haben halt Skateboard-Videos auf dem Fernseher laufen gehabt und wir hatten halt eine PlayStation laufen, wo wir dann halt Tekken gegeneinander gespielt haben.
Ja, da weiß ich noch, dass es im Booklet gab es ja dann noch die ganzen Special-Kombos, die wurden dann beschrieben. So, ne, Pfeil nach unten, rechts, oben, links und dann dabei doppelt das A drücken und X oder so, dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, was konntest du dann machen. Und das war dann auch immer so eine, da konnte ich mich auch dann stundenlang zu Hause mit beschäftigen, in den Trainingsmodus zu gehen einfach, damit, ne, so der Gegner macht halt nichts, dem kannst du halt die Fresse polieren und dann die ganzen, Ja, genau. Und dann einfach nur diese Kombos zu üben, um sie dann halt dann im Difficult-Level-Modus dann auszuprobieren, wo man dann trotzdem regelmäßig irgendwie einen auf die Nase gekriegt hat am Anfang. Ja. Aber das war schon...
Da habe ich auch, ich habe auch ganz viele so Core-Memories bei mir sind abgespeichert, die mit Videospielen irgendwie zu tun haben. Also das bei Tony Hawk zum Beispiel, da gab es in jedem Level gab es so ein Hidden Tape, so ein verstecktes. Hast du Tony Hawk gespielt?
Ja, habe ich, ja.
Ja, okay, und da gab es in jedem Level gab es so ein Hidden Tape, das man finden musste an einer bestimmten Stelle. Und beim Downhill Jam, das war die Strecke, die ich am meisten gehasst habe, weil die irgendwie, das war halt einfach nur quasi runterfahren und dann gab es halt ein paar Möglichkeiten. Und da, das war das allerletzte Hidden Tape und überhaupt das letzte, was mir gefehlt hat, danach hatte ich das Spiel zu 100% durchgespielt. Also das hat noch gefehlt. Ja. Und damals konntest du ja nicht auch noch nicht, das hat noch nicht angefangen, dass du im Internet nachschauen kannst für solche Sachen, sondern das war halt dann teilweise.
In den Heften, ne?
Hatten wir in Heften dann nachgeschaut, da gab es dann Cheatcodes und solche Sachen, die dann in Heften abgedruckt waren oder eben Komplettlösungen oder solche Dinge.
Ja, es und, gab früher ja Komplettlösungsbücher, ne?
Genau, ja. Ja, krass. Ja. Und da eine von diesen Core Memories ist quasi wirklich das letzte Hidden Tape, das ich dann geholt habe. Da war ich mit Bob, meinem damaligen Sitznachbar in der Schule, ist er nach der Schule mit zu mir gekommen. Wir haben zu Hause Tiefkühlpizza gegessen. Die hat meine Mama für uns gemacht. Und wir waren im Zimmer und haben Tony Hawk gespielt und haben dieses verflixte letzte Hidden Tape uns geholt. Quasi.
Geil.
Und das war halt wirklich so absolute Peak unserer Jugend, so quasi dieses letzte Hidden Tape zu holen.
Und dann kamen die Mädchen.
Dann kamen irgendwann die Mädchen.
Ja, es gab ja tatsächlich dann wirklich so ganze Bücher, Lösungsbücher oder halt diese Cheatcodes, wobei die eigentlich immer so ein bisschen verpönt waren, bevor man nicht irgendwie alles mal versucht hat. Es war ja oftmals so, dass man diese Cheatcodes dann irgendwie benutzt hat, wenn man dann schon das Spiel vielleicht auch schon zu 90% schon mal durch hatte und dann einfach so an Stellen, an denen man überhaupt nicht weitergekommen ist, dann benutzt hat. Ne?
Ja, oder also, bei den Gran Turismo-Spielen, also ab Gran Turismo 3 irgendwie, wo du halt eine wirkliche 3D-Open-World hattest, wo du dann halt wirklich eine Sandbox hattest, wo du die dann einfach mal den Waffencode irgendwie reingegeben hast und dann plötzlich alle Waffen hattest.
Ja, genau.
Und dann da halt einfach quasi im Rampage-Modus wild mit Raketenwerfern um dich geschossen hast und alles abgeschossen hast, was irgendwie da kam, ohne jetzt irgendwelche Missionen zu machen. Also es war... Gran Turismo 3 habe ich, glaube ich, nie durchgespielt, weil ich dann halt dann irgendwann für mich entschlossen habe, so, nee, ich mache einfach, was ich will und auf hier rum und
schieße alles mit Raketen kaputt.
Richtig.
Ja, genau. Ja, so. Ja, doch, das gab's auch. Und was auch Super Mario Land auf dem Game Boy, was hast du da so für ein Verhältnis zu? Weil das ist ja auch so eins dieser Spiele.
Da bin ich ganz ehrlich nie über die zweite Welt, glaube ich, rausgekommen.
Ah, okay, krass.
Weil ich war halt einfach nicht so der geduldige Jump'n'Run-Spieler. Und so das Timing war damals, glaube ich, irgendwie nicht so meins. Und ich habe es da nie, wie gesagt, nie über den zweiten Level, glaube ich, rausgeschafft.
Ja, das ist ja auch so das Spiel, wo eigentlich so jeder mit relaten kann, zumindest dass er es mal irgendwie angespielt hat. Die Sounds sind irgendwie legendär, so, und das gehört genauso wie Tetris eigentlich zum Gameboy dazu.
Also ich hatte es auch und ich hatte auch einige andere Gameboy-Spiele, auch Dracula, glaube ich, hatte ich, Bionic Commando, dann, was war es noch, Quicks, glaube ich, hieß das,
das kenne ich auch.
Aber habe tatsächlich irgendwie bis auf Tetris dann alle verkauft irgendwann mal.
Krass, ja.
Das war auch lustig, das gab es, bevor es diese Videospielläden gab, gab es die Konsolen ja bei uns in den im Spielzeuggeschäft.
Ja, genau.
Also ich habe den Gameboy-Spiel habe ich bei uns im Spielzeuggeschäft gekauft.
Ja, gab es dann halt hier, was weiß ich, irgendwie im Hertie oder im, was weiß ich, wie die hießen, im Quellehaus oder so.
Ja, nee, bei uns war das so ein lokaler Spielwaren-Koller. Da
Hier
Spielwaren-Koller gibt es leider nicht mehr, aber da gab es halt alles von Lego über die Wrestling-Figuren, über Faschingskostüme bis hin zu Gameboy-Spielen.
Wie geil, dann wäre das ja jetzt sozusagen so ein Vintage-Laden.
Das wäre, also wenn du, da, wenn, du, wenn du den Laden, so wie der in den 90er Jahren da stand, wenn du den so wie heute hättest, das wäre unbezahlbar. Also ja, der war wirklich vollgestopft mit Lego, Barbie, alle Mattel-Spielsachen, aber auch Rollerskates, die Wrestling-Hasbro-Figuren, die ganze Wand voll.
Und Spiele wahrscheinlich auch.
Spiele, ne? Natürlich, also alle Brettspiele. Ninja Turtles, die Action Man gab es dann auch später natürlich. Und wie gesagt, Faschingskostüme noch und nöcher. Und auch, da hat es auch Kracher gegeben. Also so, und so, also diese so
diese ganze Jahres-Silvester-Dinger.
Genau, ja.
Gab es da alles. Ja, stimmt. Ja, so einen Laden haben wir hier quasi in der Stadt auch noch.
Und Basketballkarten gab es auch. Also die Basketball-Sammelkarten und so gab es dort auch von Upper Deck.
Ja, sowas gibt es hier in Gütersloh noch. Das ist ja so ein familienbetriebener Laden halt. Mhm. So ansonsten hat hier, glaube ich, dann auch irgendwann mal, ich glaube, Toys World übernommen. Aber da bei dem in der Stadt, da gab es das auf jeden Fall auch. Da erinnere ich mich auch noch dran, ja. Ja. Was ich jetzt ganz vergessen hatte, das müssen wir natürlich auch unbedingt erwähnen, ist natürlich Street Fighter.
Ja, ja.
Ne? Da kommt jetzt auch ein neuer Film im Mai, glaube ich, oder so.
Bin ich auch schon sehr gespannt auf. Der kann absolut großer Quatsch werden.
Aber ich glaube, er wird ein großer Spaß.
Ja, ich glaube auch. Also,
was man so gesehen hat bis jetzt, die Trailer und Teaser, die rausgekommen sind, ich bin komplett überzeugt.
So, für mich als Wrestling-Fan, das ist ja lustig, weil da einige Wrestler mitspielen.
Stimmt.
Also Cody Rhodes spielt ja geil, was ja wie die Faust aufs Auge passt, was da so den Good Guy American betrifft irgendwie. Roman Reigns spielt mit.
Der wird ja wahrscheinlich hier wen spielt der denn? Wie heißt der nochmal hier? Beast? Der Grüne. Blanker, ne? Oder nicht?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Roman Reigns spielt, glaube ich, Akira, kann das sein?
Ah, okay, das kann natürlich auch sein, ja.
Okay. Und 50 Cent spielt ja mit, der spielt ja Baldock oder beziehungsweise je nachdem, welches Land, aus welchem Land du kommst, M. Bison.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, aber ich bin sehr gespannt, weil die haben die Charaktere schön eingefangen, also optisch. Mhm. Sehen die ja super aus dieses Mal. Ist ja nicht dieser Quatsch mit Jean-Claude Van Damme damals, wobei der auch bei mir tatsächlich Kultstatus genießt. Also
ja, so ein bisschen. Also das war auch so ein Film, den ich in meiner Jugend gesehen habe mit meinem Cousin, der den auch irgendwie geliebt hat, weil halt einfach Street Fighter und weil Jean-Claude Van Damme.
Ja, genau. Ich habe mir irgendwann mal so ein bisschen Behind-the-Scenes irgendwie Kram da angeguckt und so. Das war wohl absolut chaotisch alles. Mhm. Und Jean-Claude Van Damme sprach zu der Zeit wohl noch übelstes Englisch mit so einem ganz, ganz krassen Akzent und sowas. Mhm. Und da hatten sie irgendwie auch überlegt, ob sie den dann übersynchronisieren und so. Und ja, ich meine, ey, dann irgendwie mit Kylie Minogue. Da irgendwie, wo kamen die da eigentlich plötzlich her? Ja. Die beiden hatten natürlich eine Affäre miteinander, logisch. Natürlich. Ja, also.
Und Raul Julia als M. Bison, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, ich nenne ihn jetzt M. Bison, weil er bei uns in der Oper M. Bison heißt, aber in Japan ist es ja nicht M. Bison.
Der ist ja jetzt auch gestorben, ne?
Ne, Raul Julia war ja sogar nach Street Fighter erst.
Der ist ja kurz nach Street Fighter. Achso, warte, meinst du jetzt bei Jean-Claude Van Damme den Street Fighter, den M. Bison?
Genau. Ja.
Achso, okay, ich dachte, der wäre irgendwie gestorben, der Darsteller. Aber,
ja, der ist gestorben, aber das ist schon. Ja. Schon
länger. Ist schon ein bisschen länger, ja.
Ja. Und der hat ja nur mitgespielt, also er hat die Rolle ja nur angenommen wegen seinen Kindern.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja, ja.
Der war ja eigentlich ein renommierter Schauspieler, glaube ich, ne? So.
Raul Julia war ein total renommierter Schauspieler. Ja. Also der war ja auch, also kennt man natürlich auch als wie heißt der?
Von der Adams Family, ne?
Genau.
Ja. Ja. Das kennen wir, wie er da heißt, aber ja. Auf jeden Fall der Vater von der Adams Family ist er.
Edgar Gomez, oder? Edgar?
Ich weiß nicht. Hieß die Hand nicht Edgar? Ich will nichts Falsches sagen.
Nee, das war das eiskalte Händchen. Hatte das einen Namen?
Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war jetzt auch nicht so. Ich habe nur diese Schwarz-Weiß-Version davon immer gesehen.
Mhm. Aber der ist 1994 gestorben. Doch, doch, das war kurz. Also ich glaube, als der Film rauskam, war er, glaube ich, schon tot. Und der war bei dem Film, genau, das war bei
der. Ach nee, der hatte schon Krebs bei dem Film.
Der war schon schwer krank bei dem Film.
Genau, so war
das. Nur mehr gemacht, weil seine Kinder das Spiel so geliebt haben.
Ja,
und hat deswegen mitgespielt.
So. So. Hast du gerne diese Ego-Shooter gezockt?
Nee, war ich nie so drinnen irgendwie. Okay. Ich glaube, mich hat diese Ego-Perspektive immer nie so angeturnt irgendwie. Außer jetzt bei, was ich dann später, ich habe Fallout 4 geliebt, auf der PlayStation 3, 4, 4, PlayStation 4, ja. Das war mein erstes Spiel, das ich so wirklich geliebt habe, dass es aus der Ego-Perspektive eigentlich war. Denn ich war mir immer so Third Person, hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht irgendwie. Also ich habe schon ein oder andere, den ein oder anderen Ego-Shooter angespielt, aber Medal of Honor, glaube ich, den ersten Teil auf der PlayStation habe ich, glaube ich, angespielt. Aber es hat mich nie so sehr gecatcht wie eher Third-Person-Spiele.
Ja, weil ich habe so Sachen wie Doom zum Beispiel geliebt oder natürlich auch legendär Duke Nukem.
Ja, ja.
Mit seinen ganzen Sprüchen immer. GoldenEye natürlich dann auch, haben wir auch immer viel gespielt. Und ansonsten konnte man, ich meine sogar, ich weiß gar nicht, ob es nicht auch irgendeinen Ego-Shooter-Teil mit Resident Evil sogar gibt.
Doch, gab es.
Oder?
Doch, es gab, ne? es gab einen Lightgun-Shooter, glaube ich, mit Resident Evil.
Siehst du. Alien gab es auch als Ego-Shooter, habe ich auch immer sehr viel gespielt, weil die es da tatsächlich geschafft haben, die Atmosphäre dieses war dann, glaube ich, Aliens hieß es, glaube ich. Müsste auf dem zweiten Teil basiert sein, das Spiel, meine ich. Mhm. Und das war dann auch die ganze Zeit immer nur dieses blinkende Licht und immer diese leise Musik im Hintergrund und plötzlich knarzte irgendwie was und so. Ja, das war schon auch immer so eine war schon immer sehr spannend, vor allem, wenn man dann irgendwie abends zu Hause alles ausgemacht hat, Licht aus, dies, das und dann und dann nur noch das gespielt hat. Was ich jetzt nämlich dann auch gemacht habe, ist mir so einen alten Retro-Handheld zu kaufen, wo alle Konsolen quasi drauf sind, die ja so draufgepackt haben, um mir mal so dieses alte Feeling von früher wieder zu holen. Und das in Teilen klappt das sogar tatsächlich. Also man soll ja nicht glauben, was alles in so ein kleines Gerät reinpasst. Das Ding ist so groß wie ein Gameboy. Mhm. Funktioniert im Prinzip auch wie ein Gameboy, da sind auch zwei Sticks drauf und so, aber da sind irgendwie über 20.000 Spiele drauf und da kannst du dir halt so die Konsole halt aussuchen, auf der du zocken willst und dann sind da so die bekanntesten und legendärsten Spiele sind da mit drauf. Also ist schon irgendwie ganz cool.
Aber ist das noch, also so meine Bedenken, die ich bei sowas immer habe, ist halt einerseits, dass das halt Spiele sind, die bei mir die ich auf einem modernen Fernseher quasi gespielt habe, die ja einfach auf einem modernen Display halt einfach komplett anders aussehen und oder kannst du das mit so Scanlines arbeiten, dass du diesen Röhrenbildfernseher quasi ein bisschen simulierst? Das können ja viele von diesen, sag ich mal, Retro-Konsolen können das ja.
Genau, und das ist da auch tatsächlich der Fall. Also ich konnte da jetzt nicht irgendwie sehen, dass das jetzt wahnsinnig aufgehübscht worden ist von der Bildqualität her oder sowas. Also alle Spiele, die ich so in Erinnerung habe, die sind optisch auch genauso da drauf.
Okay.
Also selbst die, du kannst sozusagen den Gameboy anwählen und wenn du dann Super Mario da drauf spielst, dann ist das auch in diesem grün-gräulichen Look und sieht auch so leicht pixelig aus, also oder so sowas wie Tekken 3 oder so oder Resident Evil oder so, Resident Evil 2 ist da ja auch drauf. Also das sieht eigentlich fast genauso aus, würde ich sagen. Also sieht genauso aus.
Okay. Ja.
Und dadurch, dass ist halt nur ein bisschen blöd, da diese Spiele, die sich ja normalerweise dann auf so einem Fernseher abgespielt haben, da ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Größe her. Aber das Ding kannst du auch an den Fernseher anschließen.
Okay.
Ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, 30 Euro oder so. Und dafür ist das echt super. Mhm. Du kannst das irgendwie auch nochmal, nachrüsten. Irgendwo gibt es auch irgendwelche Spiele, da kannst du da nochmal ein neues Betriebssystem draufklatschen. Dann kannst du auch irgendwie, hast du auch, glaube ich, 60.000 Spiele oder sowas.
Okay. Ist aber, glaube ich, alles ein bisschen so im Graubereich, glaube ich, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich rechtetechnisch.
Das meine ich.
Gehe ich von aus, ja. Das würde ich schon sagen, dass das, ich weiß nicht, ob die Lizenzen da irgendwie abgelaufen sein könnten oder sowas. Das ist ja alles schon Jahre her. keine Ahnung, will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, aber die haben, glaube ich, irgendwie, also da gibt es sicherlich Lizenznehmer, die da jetzt nichts davon wissen, dass du dann, ich weiß nicht.
Also. Ja, ja, bestimmt. Also, ja, ja, da, also da mit Sicherheit. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, wüsste jetzt nicht, ob Sony da jetzt Bescheid weiß.
Wahrscheinlich.
Ich glaube es fast nicht. Nee. Ja, aber gibt halt so ganz lustige Sachen, sowas wie California Games und so ein Quatsch ist mhm. da halt auch drauf, ne? Mhm, so, da kannst du halt noch ein bisschen Hacky-Sack spielen oder dann halt in der Halfpipe dann da irgendwelche Sachen machen. California oder Summer Games ist da, glaube ich, auch drauf. Und diese ganzen Sachen halt. Also ist schon, wenn man sich da mal so ein bisschen das Feeling da zurückholen will, dann ist das schon ganz witzig. Mhm. Ja. Ja, schön.
Ja, schön.
Hast du...
Ja, ein anderes Feeling, das wir zurückholen können, ist mit unserer neuen Kategorie Retrocast.
Nämlich. Ah, perfekte Überleitung. Mhm. Wow.
Da haben Stark. Wir ja letzte Ausgabe angefangen damit, dass wir alte Serien, sei es jetzt Anime, Zeichentrick oder eben Real, uns quasi wieder gegenseitig vorstellen wollen, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ob sie in Vergessenheit geraten sind oder ein bisschen... unter dem Radar gelaufen sind damals oder wir halt früher geschaut haben. Und ich habe da jetzt eine Sitcom mitgebracht, die jetzt vielleicht jetzt noch nicht so alt ist wie dein letzter Beitrag zum Retrocast.
Ja, war schon ein bisschen älter.
Ja, aber das ist bei mir Hinter Mond gleich links, Original Third Rock from the Sun.
Aha.
Sitcom aus den, also gibt es 6 Staffeln davon, von 1996 bis 2001 ist das gelaufen im amerikanischen Fernsehen und dann auch, natürlich auch bei uns, relativ bald drauf schon. Also ich kann mich da schon erinnern, dass ich das sehr früh gesehen habe, mit John Lithgow als Hauptdarsteller, als Dr. Dick Solomon. und das ist ja lustig, weil der ist an sich ja ein ernster Charakterdarsteller gewesen, John Lithgow, den kennt man als Bösewicht aus Cliffhanger.
Ja, zum Beispiel, ja.
Genau, da hat er wirklich einen Bösewicht dargestellt und sonst auch eher in ernsten Charakterrollen bis zu dem Zeitpunkt gewesen. Hat dann aber immer wieder mal auch dazwischen bei SNL in so komödiantischen Skits mitgespielt und das hat man dann irgendwie gesehen und gesagt, okay, passt, wir machen die Serie mit John Lithgow, der soll unser Dr. Dick Solomon sein. Da geht es darum, dass 4 Aliens auf die Erde kommen. In Menschenform, quasi in der Menschenform drin sind, in dem Körper von Menschen drin sind.
Ja.
Und quasi die Erde erforschen und als ihr Forschungsobjekt nehmen. Und John Lithgow ist eben der Anführer der Vierertruppe gewesen, hat einen verkörpert dann eben den Dr. Dick Solomon, einen Universitätsprofessor. Und dann gibt es auch noch 3 andere. Das ist eben der eine, der quasi älteste der Truppe, kommt aber in den jüngsten Körper, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, der ja danach wirklich abgegangen ist nach dieser Serie. Das war so seine erste konstante Rolle, die er irgendwie hatte. Das war halt dann das Lustige, dass quasi der älteste der Reihe oder der älteste der Truppe in einem jungen Körper war, der quasi dann mitten in der Pubertät war. Dann gab es noch die Frau und noch einen zweiten Mann, das war Sally, genau, das war eben der Weißkommander der Mission oder der Weißkommander der Mission, der in dem Frauenkörper drin war, was halt auch dann quasi quasi das Lustige an der Situation war natürlich, dass die in einem Frauenkörper drin war, obwohl es eigentlich ein Mann ist, in einem sehr attraktiven Frauenkörper und damit quasi seine Möglichkeiten entdeckt hat, irgendwie mit sein gutes Aussehen einzusetzen, aber auch quasi körperlich zu spielen. Und das war insofern auch eine quasi ein First, dass eine weibliche Darstellerin extrem körperlich gespielt hat in der Sitcom. Das gab es bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich. Und dann gab es noch Harry, das war so der typische Dulli irgendwie, das war so der Typ, der Verbindung hatte zum Heimatplaneten über einen Kontakt in seinem Gerät, in seinem Kopf, den war, der dann immer die Nachrichten empfangen hat. Ja, das waren eben die 4, Dick, Sally, Tommy und Harry. Ging über 6 Staffeln, ist, glaube ich, ein bisschen unter dem Radar.
Ja, ich kenne es nämlich nicht, tatsächlich.
Gar nicht, oder?
Nee, gar nicht. Wirklich? Nee, nie überhaupt gesehen. Nicht. Das wundert mich total. Also okay. Ich kenne das überhaupt nicht.
Also es lief auch schon 1996 dann im ZDF und dann später, ich kenne es eben vom ORF, also im österreichischen Rundfunk, aber auch von den deutschen Privatsendern, da ist es dann auch auf und abgelaufen. Ja, und das war eigentlich recht erfolgreich. In Amerika, da gab es auch einige Auszeichnungen für
also ich habe jetzt gerade, habe ich auch noch mal aufgerufen. Nee, also ich kenne das nicht. Und wenn ich das geguckt hätte, dann wüsste ich das. Mhm. Also gerade bei den bekannten Schauspielern eigentlich. Mhm. Aber nie was von gehört.
Ja, es wird auch so ein bisschen, ich habe auch letztens ein interessantes YouTube-Video dazu gesehen, was so quasi draus geworden ist aus der Serie. Da wird eben auch heraus, streicht sich irgendwie so heraus, dass das so der Vorläufer war für diese, also das war so die, eine der ersten Sitcoms, die nur mit einer Kamera gearbeitet hat, also Single Cameras, so wie bei Malcolm zum Beispiel, Malcolm in the Middle, die dann weniger vor Publikum gespielt haben oder so gut wie gar nicht vor Publikum gespielt haben, sondern so eine Single mit einer Kamera nur gearbeitet haben und nicht vor Live-Publikum gespielt haben und da ein bisschen so quasi auch ein bisschen vor seiner Zeit voraus war und da so Wegbereiter dafür für so Sachen wie Scrubs auch teilweise waren oder Malcolm in the Middle waren.
Ja, guck, habe ich mal.
Hat noch einige.
Ich habe noch mal richtig was gelernt hier.
Ja, kannst du aber jetzt leider, ich habe auch geschaut, ob ich es irgendwo streamen kann, ist aktuell auf keinem einzigen Streamer irgendwie zu finden.
Ach so, ja, okay, schade. Vielleicht YouTube oder so?
Vielleicht YouTube, kann sein. Kann man sich aber definitiv anschauen, weil das Lustige aus der Situation ist natürlich, sind natürlich die Außerirdischen, die da jetzt quasi das menschliche Leben kennenlernen und zwischenmenschliche Beziehungen knüpfen und da halt allerhand lustige Dinge draus entstehen.
Also klingt auf jeden Fall so, als wenn ich das da irgendwie, ich auf YouTube gibt es mit Sicherheit irgendwie was davon.
Ja, ja, ja.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also ja, da werde ich auf jeden Fall mal eine Folge von...
Ja.
Von, anschauen.
Und es gab auch wirklich eine Handvoll von bekannten Gastauftritten oder Cameo-Auftritten, denn da hat zum Beispiel David Hasselhoff hat mal mitgespielt in der Folge, Mark Hamill hat mitgespielt in der Folge.
Ach, guck an.
George Takei hat sich selbst gespielt, also Commander Sulu. Roseanne hat einmal mitgespielt und wer regelmäßig mitgespielt hat, ist unter anderem William Shatner, der hat den Großkopfträger gespielt, also den König des Universums, das war so der Chef, der die dorthin geschickt hat und der ist immer wieder mal als Gastdarsteller quasi dabei gewesen und ist auf die Erde gekommen und eben im Körper von dem besagten William Shatner dann.
Ja, guck an, hier gibt's auf jeden Fall die erste Folge auf YouTube.
Ja.
Ja, cool. Wollen wir gleich zum Musik rüber? Ja. Ach nee, warte mal, ich habe noch ein Filmchen mitgebracht. Ich habe ja noch einen Film in der Videothek Reloaded. Habe ich da hängen. Und da wir ja demnächst quasi so ein kleines Battle haben mit einem anderen Sneakcast, mit einem anderen Podcast. Oh Gott, mich schon so bei mir ins Gehirn gebrannt. Habe ich euch mal einen Film mitgebracht, der auch ein bisschen was mit Competition zu tun hat. Und zwar Weiße Jungs bringen's nicht.
White Man Can Jump.
White Man Can Jump, genau. Ja, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, ne? Ja,
Woody Harrelson, Wesley Snipes. Wie viele deine Mutterwitze kennst du aus dem Film?
Ah, oh, ja, ich glaube, ganz viele wieder vergessen.
Ja, klar.
Aber irgendwas war, glaube ich, auch mit so einer Cola-Dose, die da weggekickt wurde. Kann das sein? Das weiß ich nicht mehr. Aber es ist auch schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Erst mögen sie sich nicht, dann raffen sie sich zusammen und dann werden sie dicke Kumpels. Und man kriegt feinen Basketball, Street-Basketball zu sehen auf jeden Fall. Und
Woody Harrelson und Wesley Snipes wirklich Höchstform, was die
Sprüche betrifft. In absoluter Höchstform, ja, genau.
Ja.
Die beiden haben ja auch Money Train zusammen gemacht, auch ein super Film.
Ja, stimmt.
Kann man auch empfehlen. Ja, das wäre so mein Filmtipp. Hast du Musik mitgebracht?
Natürlich habe ich Musik mitgebracht. Ich fange gleich mal, ich bleib bei meinem, ich habe heute so wirklich die thematische Musik mitgebracht, nämlich.
Ja, sehr gut.
Zum einen sogar doppelt thematisch, denn es ist von einem Soundtrack aus einem Videospiel. Und die Band hat sich nach einem Bösewicht aus einem James-Bond-Film benannt. Du weißt es vielleicht schon, oder andere Spieler von Tony Hawk's Pro Skater wissen es. Es ist Goldfinger mit Superman.
Ist das aus dem ersten Teil?
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, ist so der der Track, der irgendwie aus dem ersten Teil, glaube ich, bei allen hängen geblieben ist.
Ja, wahrscheinlich, so ein, wenn ich also das jetzt mal
klassische Fun-Punk-Ska-Punk-Nummer, die absolut den Zeitgeist der Mitte bis End-90er getroffen hat.
Ja, für so Videospiele haben zu der Zeit auch tatsächlich große Bands Musik gemacht, ne?
Genau, ja.
Also ist ja jetzt auch nicht so, dass da nur irgendwelche, nee, das ja, weiß ich nicht.
Hat ja so in der PlayStation, also im CD-ROM-Zeitalter Einzug gehalten, dass man halt auch wirklich bei einem Videospiel einen geilen Soundtrack machen konnte. Denn
ja, genau.
Vorher gab es halt diese quasi, was man dann halt später dann Chiptune-Musik genannt hat, wo es dann auch große Komponisten gab, wie den Hülsbeck aus Deutschland, der sehr bekannt ist für seine ganzen Soundtracks für die 16-Bit- und 8-Bit-Spiele. Aber später gab es eben dann auch wirklich mit der Einzug der CD als Medium für Videospiele, konnte man da halt wirklich dann Musik verwenden, die von Bands kam und auch dann eins zu eins die Lieder waren von damals.
Genau. Ich habe euch Hit 'Em High mitgebracht, den The Monsters Anthem.
Mhm.
Dachte ich, passt ganz gut zur Thematik heute so ein bisschen mit hier sich gegenseitig mal fertig machen und so.
Ja.
Und muss man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so ganz viel zu sagen. Eines der bekanntesten Lieder aus dem Space Jam Film, Mega Video mit den damaligen Rap-Topstars, die es da so gab. Und höre ich heute noch absolut zeitloses Ding.
Ja, absolut.
Und wenn ich mal so richtig Bock auf laute Hip-Hop Beats habe, dann mache ich den im Auto auch mal schön an. Der geht schon gut nach vorne.
Mhm. Laute Beats gibt es auch bei meinem zweiten Track und auch wieder von dem Videospiel-Soundtrack von Wipeout 2097, nämlich so ein Future Racer, der ganz viel so ich sage es mal, Techno- und Elektro-Kram drin hatte als Soundtrack und der auch dort perfekt gepasst hat, nämlich von The Prodigy Firestarter.
Ah, oh, schön.
Bekomme ich sofort quasi Lust drauf, mit diesen Gleitern durch die engsten Kurven zu düsen.
Ja. Stimmt, die sahen aus wie so Speedboote, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, ja, genau. Die waren, ja. Mein zweiter Song ist Winner Takes It All von Sammy Hagar. Und zwar von Over the Top.
Mhm.
Wenn man das Lied hört, dann weiß man auch, dann erkennt man das auch relativ schnell. Und Over the Top sowieso einer meiner Lieblingsfilme so aus der Zeit auch. Und da geht es ja auch darum, Competition und sich battlen und sowas. Und
genau. Hast du jetzt Sammy gerade nonverbal zum Armdrücken herausgefordert, oder?
Ja, mit Links dann halt, ne?
Okay, ja.
Würde ich sagen.
Damit auch.
Ich meine,
Sammys Armdrückkünste, mit denen ist es ja nicht weit her, wie wir.
Wir waren ja live dabei.
Gesehen haben. Und live gesehen haben.
Genau, wir haben es live gesehen, deswegen vielleicht doch eher lieber mit Links. Aber wie gesagt, Angebot steht, kommt wann ihr wollt, zu welcher Uhrzeit, ist auch wurscht, ehrlich gesagt.
Ja.
Ist egal. Weckt mich morgens um 3 Uhr. Ist doch wurscht.
Ja. Um 3 Uhr bin ich schon munter, hallo?
Ach so, okay. Ja, okay, dann kommt halt ohne Schlaf.
Ja, Rust never sleeps.
Genau. Ja, das war so mein zweiter Song.
Ja, sehr schön. Ich habe auch schon den zweiten Song gehabt. Dann bleibt uns eigentlich nur mehr zu sagen, dass ihr uns unterstützen könnt, indem ihr uns abonniert natürlich, überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Abonniert uns gerne. Bewertet uns natürlich auf allen gängigen Podcasts.
Ja, macht das auch mal.
Schreibt Rezensionen, 5 Sterne im besten Fall und folgt uns auf Social Media unter silberfüchse-podcast. Und natürlich könnt ihr uns auch privat folgen. Os, wo findet man dich denn?
Bei Instagram, wie wir alten Leute sagen.
Instagram.
The Velvet OG. Mit Punkt zwischen den Wörtern. Kommt da mal vorbei. Lasst ein Abo da, obwohl ich da kaum was mache. Aber lasst trotzdem ein Abo da, freue ich mich. Und wo findet man dich?
Ja, ich freue mich auch, wenn ihr mir bei 7000 Turnschuh folgt. 7000 Turnschuh geschrieben. Gibt es regelmäßig fast Daily Content. Ich bin auch bei meiner All My Jays Liste, die jetzt schon langsam beim Abklingen ist.
Bei was bist du jetzt?
Wenn ihr die Folge hört, bin ich gerade mit 12 fertig geworden und fange mit 13 an. Und dann sind, das sind dann schon die, so die letzten Züge, denn bis zum Jordan 14 geht es bei mir.
Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, interessant. Schön. Mhm. Also ich habe Hunger.
Ja. Ich gehe trainieren.
Du gehst trainieren, ich gehe jetzt was essen und
dann trainieren?
Nee, dann heute nicht mehr trainieren, vielleicht dann also eher morgen nochmal trainieren und dann aufs Sofa.
Sehr irgendwie. Schön. Mach das.
Vielleicht James Bond dann schon, oder? Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Genau, und in diesem Sinne würde ich mal das Ganze hier abrappen und sagen, hadi, tschüss.
Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als Servus, pfiat euch und Baba.